Heute senden wir einen Nachruf auf Blase. Nicht so ganz bekannt wie sein Spitzname war sein bürgerlicher Name Peter Rösch. Er ist im Alter von 63 Jahren am 17. Mai 2017 gestorben und wurde jetzt am 30. Juni begraben auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri an der Landsberger Allee. Was auch immer du brauchst oder wenn es dir mal schlecht geht, ich bin immer für dich da. So hat sich Blase noch auf dem Sterbebett geäußert gegenüber einer langjährigen Freundin aus Jena, die ihn in der Intensivstation in der Klinik Friedrichshain besuchte. Ende März ist er ins Koma gefallen und nur noch selten aufgewacht. Das dürften so mit die letzten Worte gewesen sein, die er in seinem Leben gesagt hat, und sie haben ziemlich deutlich zum Ausdruck gedacht, was für ein Mensch er war. Die Menschen, die er ins Herz geschlossen hatte, denen hat er immer geholfen und ihnen seine Hilfe angeboten, wo er nur konnte. Und es war eine große Menge an Menschen, wie man an seiner Beerdigung gesehen hat. Es waren zwischen 300 und 500 Leute da. Einer seiner ältesten und langjährigen Freunde war der Pfarrer Walter Schilling, der schon vor 4 Jahren gestorben ist und der ihn deswegen manchmal atheistischer Christ genannt hat. Ja, irgendwie war er ein Mensch erfüllt von dem, was im Christentum als das Ideal der Nächstenliebe gelehrt wird. Aber er war eben nicht christlich, nicht evangelisch, nicht religiös. Und er hat sich auch immer in den Regen gestellt, wenn er dachte, dass es richtig war. Er selber hat mal gesagt, über seine Zeit, als er in der DDR-Opposition gegen die SED-Diktatur gekämpft hat: Wir träumten davon, die sozialistische Gesellschaft zu verändern, das System menschlicher zu machen und auf diese Weise die Freiheit zu erringen, sagte er der polnischen Gazeta Wyborcza. Geboren wurde er am 15. Oktober 1953 in Jena. Sein Vater hat das Gefängnis am Jenaer Steiger am 17. Juni 1953 mit erstürmt. Er hat ihn nie kennengelernt. Seine Mutter war SED-Genossin, die ihn aus der Wohnung geschmissen hat, als er sich die Haare lang wachsen ließ und anfing, der Musik hinterher zu trampen. Da war er gerade in der 10. Klasse in der Schule. Das war 1970. So war er dazu gezwungen, ein paar Nächte im Gebüsch zu schlafen, bis ihn ein paar Freunde aufgenommen haben. Am Ende hat ihm doch seine Mutter, die Küchenchefin in der Uniklinik war, eine Wohnung im Schwesternwohnheim ermöglicht. Es war zwar nur ein Wohnklo, aber von da aus konnte er schnell wegfahren, um mit Freunden zu Konzerten in Zeitz, Weimar, Plauen, Braunsdorf und Dresden zu fahren. Eigentlich hatten damals alle Spitznamen, und so hat er sich den Spitznamen Blase erworben. Weil er schon immer ein bisschen dicklich war, inspiriert durch den russischen Zeichentrickfilm Freund Blase, wo ist mein großer Löffel? Er lernte dann den Beruf des Feinmechanikers beim VfB Carl Zeiss Jena und war in der medizinischen Forschungswerkstatt tätig. Aus politischen Gründen wurde ihm dann die Teilnahme an der Abiturausbildung verwehrt. Er hätte gern Medizintechnik studiert. Da er schon in seiner Jugend an seiner Entfaltung gehindert wurde, befand er sich schnell in der Opposition gegen den SED-Staat. Zuerst war er im Jenaer Lesekreis dabei, den die Stasi als staatsfeindlich eingeordnet hat. Die Freie Universität, die sie selbst organisiert hatten, hat ihm die Augen für die permanenten Lügen der Herrschenden geöffnet, hat ihn den Widerspruch erkennen lassen zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit des Marxismus-Leninismus. Und so glaubte er nicht an die kommunistische Indoktrination. Davon getragen hat er ein grundlegendes Misstrauen gegen jegliche Herrschaft und auch gegenüber jeglichen Heilslehren. Keine Macht für niemand, das berühmte Lied von Tonsteine Scherben, war sein ganzes Leben lang über sein Wahlspruch. Zum ersten Mal wurde er im Januar 1975 wegen staatsfeindlicher Hetze zu einem halben Jahr Knast auf Bewährung mit einer Geldstrafe verurteilt. Und dabei wurde ihm auch für 2 Jahre der Personalausweis entzogen. Eingebracht hat ihm das der Nachgang nach einem polizeilichen Übergriff auf eine Verlobungsfeier in Jena, nachdem Betroffene sich über das brutale Vorgehen der Volkspolizisten beschwert hatten. Das ist ja wie bei den Nazis, hatte er gesagt. Von 1973 bis 1982 war er maßgeblich an Aktionen und DDR-weiten Vernetzungen der offenen Arbeit der jungen Gemeinde Jena Stadtmiste beteiligt. Er hat sich dann in diese Angelegenheiten eingemischt, weil er einfach bodenständig und völlig unabgehoben war. Darüber hat er dann später gesagt: Über den Herbst 1989 wird gesagt, das war der Beginn vom aufrechten Gang. Aber wir sind schon in der DDR aufrecht gegangen und das über viele Jahre hinweg. 1976 hat er mit anderen jener Oppositionellen gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestiert. Deswegen wurde er verhaftet und verhört. Das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, hat nun gegen ihn und andere einen operativen Vorgang eingeleitet mit dem Namen Qualle. 1978 wurde er für 18 Monate als Bausoldat verpflichtet, weil er den Wehrdienst an der Waffe verweigert hat. Und in den letzten 2 Monaten dieser Zeit hatte man ihn in Einzelhaft in einer Bautzener Kaserne eingesperrt, wegen Wehrkraftzersetzung. Im Sommer 1980 hat er sich nach 10-monatiger Haft mit Leuten in den Masuren getroffen, die schon 1977 aus Jena in die BRD ausgebürgert wurden. Dabei besuchte er auch mit seinem besten Freund der damaligen Zeit, mit Mats, eigentlich Matthias Domaschk, die streikenden Arbeiter auf der Danziger Werft und war von ihrem Volksaufstand schwer beeindruckt. So pflegten sie Kontakte zu Solidarność, der ersten freien Gewerkschaft im Ostblock. Und wieder wurde ihm von den DDR-Behörden der Personalausweis entzogen, was für ihn eine totale Reisebeschränkung war und ihm zahlreiche Schikanen einbrachte. Und dann kam es zu einem dramatischen Ereignis. Am 10. April 1981 war er mit Mats unterwegs zu einer Geburtstags- und Wohnungseinweihungsfeier nach Ost-Berlin. Am gleichen Wochenende fand auch der 10. Parteitag der SED statt. Beide wurden in Jüterbog im Zug festgenommen und zu einem 48 Stunden lang dauernden Verhör in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt Gera gebracht. Am Ende kommt Blase wieder frei, aber sein Freund Mats ist tot. Bis heute sind die Umstände seines Todes ungeklärt. In den darauffolgenden Monaten wurde Blase immer wieder zur Stasi zitiert und verhört. Sie haben sogar verhindert, dass er an der Beisetzung seines besten Freundes teilnehmen konnte. Sie wollten mich nach West-Berlin abschieben und als ich sagte, dass ich in der DDR bleiben will, hörte ich, dass das nicht möglich sei. In diesem Moment antwortete ich, dass ich dann nach Polen will. Mein Vernehmer verlor die Fassung, so erinnerte er sich später. Im Mai 1982 ist es dann schließlich passiert. Er wurde zur Ausreise nach West-Berlin gezwungen. Dort hat er in Kreuzberg gelebt, zunächst in der Skalitzer Straße, dann in der Lausitzer Straße. Immer um den Görlitzer Park rum, wo fast alle anderen Exilanten aus Thüringen untergekommen waren. Bis dorthin hat auch ihn weiterhin die Stasi verfolgt und legte einen weiteren operativen Vorgang an mit dem Namen Weinberg. Er hatte sich mit seiner Mutter ausgesöhnt, durfte aber nicht mehr in die DDR einreisen. Sie ist dann schwer erkrankt. Er hat dann doch eine Einreisegenehmigung bekommen, sie 1988 zu besuchen. Allerdings unter der strengen Auflage, dass er niemandem seiner Freunde aus der DDR begegnet. Er wurde die ganze Zeit über scharf observiert. Es war sein Bruder, der jedes Detail an die Stasi gemeldet hat. Blase hat dazu gesagt: Auf der Arbeit in Jena hatte ich einen informellen Mitarbeiter bei mir in der Abteilung. Mein Chef war ein IM. Im Bücherladen ein IM, mein Bruder. Ich habe nur noch in einem IM-Leben gelebt. Er hat dann Vortragsreisen durch die BRD unternommen, die Niederlande und Dänemark, hat über Friedens- und Oppositionsgruppen in der DDR gesprochen und er ist immer kritisch geblieben. Im Sommer 83 hat er vor dem NATO-Atomraketenstützpunkt in Mutlangen demonstriert, zusammen mit Roland Jahn. Und sie trugen dabei das Transparent mit dem Motto der SED-unabhängigen DDR-Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen für Abrüstung in Ost und West. Er war irgendwie glücklich, in der Bundesrepublik zu sein. Zitat: Eines habe ich hier zu schätzen gelernt in der Bundesrepublik, die bürgerlichen Freiheiten. Ich kann alles machen, wofür ich in der DDR verfolgt wurde. Das ist ein absoluter Gewinn für mein persönliches Leben. Das weiß ich zu schätzen, obwohl ich die Wiedervereinigung nicht haben wollte. Immerhin konnte er sich jetzt ohne weitere Sanktionen für Bürgerrechte und Freiheiten einsetzen. Die friedliche Revolution konnte erstmal bloß ein Bildschirm verfolgen. Er hatte wie die anderen Ausgebürgerten noch immer eine strikte Einreisesperre in die DDR. Eigentlich galt die bis 1999. Und das wäre auch so gewesen, wären SED und Stasi nicht entmachtet worden. Doch als Ende 1989 die deutsch-deutsche Grenze auch für ihn offen war, hielt ihm kaum noch was in West-Berlin. Er war sofort unterwegs mit Bürgerkomitees zur Stasi-Auflösung oder dem Kontraste-Filmteam um Roland Jahn. Es galt vor allem, das Schicksal von Matz aufzuklären. Blase beteiligte sich an der Besetzung der ehemaligen Stasi-Zentrale zur Verhinderung des Wegsperrens der Stasi-Akten, gründete in Jena den Vorläuferkreis der Geschichtswerkstatt Jena mit, unterstützte bis zum Schluss die Robert-Havemann-Gesellschaft mit ihrem Matthias-Domaschke-Archiv und engagierte sich im Bürgerkomitee 15. Januar. Von 1992 bis 2002 war er Redakteur der Aufarbeitungszeitschrift Horch und Guck. In den Bundesstasi-Unterlagen Außenstellen Gera und Erfurt kopierte er Stasi-Akten fleißig wie ein Bienchen. 1992 zog er gänzlich in den Ostteil der Stadt um, in die Schreinerstraße 47 in Friedrichshain. In der Villa Felix wohnte auch Silvio Meyer, der im gleichen Jahr am U-Bahnhof Samariterstraße von einem rechten Jugendlichen erstochen worden war, nachdem er dessen Aufnäher »Ich bin stolz, Deutscher zu sein« nachdrücklich moniert hatte. In dem 1990 besetzten Haus lebte er mit anderen, überwiegend aus dem Umfeld der Kirche von unten, KVU, und fühlte sich wieder zu Hause. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass mit dem späteren Besitzer ordentliche Mietverträge abgeschlossen wurden, die einerseits den illegalen Zustand beendeten, aber erträgliche Mieten über einen längeren Zeitraum zusicherten. So hat er sich immer sanft radikal im linksalternativen, linksradikalen Milieu bewegt. Mit seinem VW-Bus begleitete er viele Demonstrationen der linken Szene oder er war beim gemeinsamen Kochen in der Köpenicker Straße 137, der Köpi, einem anderen besetzten Haus oder in der KVU bei der sogenannten Volksküche dabei. Seine Meinung über das aktuelle Zuwanderungs- und Flüchtlingsthema war rigoros. Wir müssen den Menschen helfen. Wer der Probleme sieht, ist ein Rassist. Er hat immer auch die linksorientierten Jugendlichen hier in der Nachwendezeit vor der SED-Linken gewarnt, die er zur Genüge kannte, als sie noch an der Macht waren. Manchmal schickte er Artikel herum mit dem Kommentar: Ich habe im neuesten Rolling Stone einen Artikel zu den Linken gefunden, der eine volle Punktlandung ist. Parteien sah er überhaupt sehr kritisch. Da witterte er Machtmissbrauch und er blieb stets entschiedener Anarchist. Außer in den 80ern in der Arbeitsgruppe Berlin und Deutschlandpolitik der Alternativen Liste ist es ihm nie in den Sinn gekommen, sich parteipolitisch zu engagieren. Er hatte auch sonst genug zu tun. Beim Grünen Intermezzo ging es ihm vornehmlich um solidarische Hilfe für die Opposition im Osten. Es ist Blase und seinen Freunden nie gelungen, den Mord an Matthias Domaschk aufzuklären. Er ist also weiter ungesühnt, obwohl Mord nicht verjährt. Es ist sehr traurig und sehr schade, dass Blase heute nicht mehr unter uns sein kann.